Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen im Livestream. Ich wink mal hier in die Kamera und in die Kamera. Herzlich willkommen hier im ITZ, im Tübinger Zimmertheater, im Löwen, unserer größten Spielstätte. Und schön, dass wir uns wieder hier versammeln können zur ersten Sitzung im Jahr 2022. Ich bin Ilja Mirski, ich bin Dramaturg am Zimmertheater in Tübingen und ich freue mich auch sehr, unseren Gast gleich vorstellen zu dürfen, Dr. Jürgen Buder vom Leibniz-Institut für Wissensmedien. Wir haben heute unsere Sitzung mit dem Thema Polarisierung als Phänomen unserer Zeit. Diese Sitzung ist quasi eine Vorbereitung auf die Produktion Schimpf und Schande, die am 23. April hier auf dieser Bühne Premiere feiern wird. Ansonsten stelle ich Sie oder dich kurz vor. Dr. Jürgen Buder studierte Psychologie in Göttingen, wo er auch viel Theater spielte, hat er mir verraten, und viel Zeit auf Theaterbühnen verbrachte. 1995 wechselt er dann nach Tübingen. Hier arbeitet er am Deutschen Institut für Fernstudienforschung und am Lehrstuhl für angewandte Kognitions- und Medienpsychologie an der Uni Tübingen. Zuletzt oder beziehungsweise jetzt arbeitet er am Institut für Wissensmedien. 2021, also letztes Jahr, habilitierte Jürgen Buder zu computergestützten kollaborativen Lernen. Und ich freue mich sehr, sozusagen dich hier heute begrüßen zu dürfen. Jürgen Buder hat für die Tübinale letztes Jahr einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Polarisierung, auf den er sich auch berufen wird. Und wir geben zuerst sozusagen dir die Bühne und danach starten wir in eine schöne Diskussion zum Thema Polarisierung. Vielen Dank, dass du da bist, vielen Dank, dass ihr da seid und eine schöne Sitzung.
Ja, vielen Dank, Ilja, für die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr auf diese Gelegenheit. Das hat man als Wissenschaftler gar nicht so häufig. Und bin sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ich möchte anfangen mit einem Geständnis. Ich verbringe, oder andere würden sagen, ich verschwende relativ viel Zeit meines Lebens damit, Online-Diskussionsforen zu lesen. Und zwar mache ich das vorzugsweise auf den Webseiten, auf der Webpräsenz von spiegel.de, wo ich fürchte, im Schnitt wahrscheinlich eine knappe Stunde am Tag verbringe, seit vielen Jahren schon. Das geht manchmal so weit, wenn ich ehrlich bin, dass ich nicht mal mehr den Artikel lese, weil ich denke, da weiß ich ja, was da drin steht, oder es ist so angeteasert, sondern direkt in die Kommentare springe, da werde ich doch eigentlich immer regelmäßig überrascht. Ja? Man kann es Masochismus nennen vielleicht. Ja, warum mache ich das? Also mich interessieren natürlich, wie Menschen denken, mich interessieren, wie Stimmungen sich, wie sie sich auch ändern. Kann man bei Corona zum Beispiel sehr schön sehen, wie so sich Stimmungen teilweise umschlagen. Und ich interessiere mich dafür, wie und worüber eigentlich da gestritten wird. Und da kommt mir Spiegel insofern sehr entgegen als Psychologe, weil die ein paar ganz coole Features haben, finde ich. Zum einen ist so, dass Leute halt nicht nur so Beiträge schreiben können, wie man hier sieht, sondern andere Leute können solche Beiträge dann auch noch bewerten. Also wie man sieht, der erste Beitrag sind insgesamt 500, sieht man oben links schon. Also da kommt eine ganze Menge zusammen und das ist nicht wie bei Facebook, wo man nur liken kann. Also der erste Beitrag hat 2 Likes gewissermaßen bekommen, sondern man kann fieserweise, könnte man sagen, bei Spiegel Online kann man auch disliken oder Downvotes vergeben. Das ist jetzt ein weniger populärer Beitrag offensichtlich gewesen. Was für mich ganz spannend ist. Und das weiteres Feature dann, das wäre, wenn man da jetzt oben rechts auf Ansichtsoptionen klickt. Also man kann sich auch noch anzeigen lassen, sortiert nach den beliebtesten oder unbeliebtesten Beiträgen. Kriegt relativ schnell einen Überblick sozusagen, was da so abgeht. Manche nennen es Voyeurismus, ich nenne es Wissenschaft. Aber ich schaue Leuten tatsächlich ganz gern beim Streiten zu. Und nun habe ich das große Glück, dieses Hobby zum Teil meines Berufes machen zu können. Denn wie sich Leute in Online-Diskussionsforen verhalten, passt natürlich perfekt in das Profil des Leibniz-Instituts für Wissensmedien. Das ist mein Arbeitgeber und da habe ich daher das Privileg und die Gelegenheit, seit knapp 10 Jahren auch Forschung zu Online-Diskussionsforen zu betreiben. Wenn Psychologen eines gut können, dann ist es, Psychologinnen natürlich genauso, dann ist es Dinge, die irgendwie schwer messbar sind, versuchen messbar zu machen. Und wenn ich sage, ich interessiere mich für Streit, dann stellt sich für mich als Psychologe die Frage, ja, wie kann man eigentlich Streit messen? Und da gehen wir zum Beispiel üblicherweise wie folgt vor. Man sucht sich erstmal ein kontroverses Thema. Wir haben unsere ersten Studien zum Thema Alternativmedizin, Pro und Contra, durchgeführt. Und was man üblicherweise macht oder was wir machen, wenn wir eine Studie durchführen, können wir online machen, können wir auch im Labor machen. Mittlerweile machen wir einen Großteil natürlich online. Als erstes erfassen wir erstmal die Meinung der Person oder Psychologen nennen das Einstellung. Wir messen die Einstellung. Dazu kriegt man so ein paar Fragen zum Thema Alternativmedizin in diesem Fall und da mittelt man den Mittelwert raus und dann kommt dann beispielsweise raus. Die Person ist auf dieser Skala von -3 bis +3 bei, sagen wir, 1,8. Plus 1,8, also sie ist Alternativmedizin positiv gegenüber eingestellt. Damit fängt üblicherweise so ein Experiment an. Und was wir dann machen oder was wir dann gemacht haben in der ganzen Reihe von Studien, ist, dass wir im nächsten Schritt die Person mit einer Reihe von Beiträgen konfrontieren, von denen wir bereits wissen, wie sie auf dieser Skala verortet sind. Also der Beitrag 1 ist ebenfalls für Alternativmedizin, ein bisschen extremer sozusagen. Beitrag 2 ist so leicht links von diesem Nullpunkt, also leicht kritisch gegenüber. Und Beitrag 3 ist sehr kritisch. Und was wir dann einfach machen, wenn wir sagen, wir wollen Streit messen, ja, was wir dann auch gemacht haben, wir können, wann immer eine Person einen Beitrag liest, können wir sozusagen ganz einfach die Distanz versuchen zu erfassen. Ja, ist ja eine numerische Zahl, die Distanz von der Person zu Beitrag 1 ist gering, zu Beitrag 2 ein bisschen größer, zu Beitrag 3 noch größer. Und was wir dann ebenfalls machen, wir fragen die Leute einfach zu jedem Beitrag, den sie lesen. Ja, in der ersten Studie haben die Leute wirklich sogar Antworten schreiben lassen. Mittlerweile machen wir es eher so, dass wir ihre Neigung befragen, auf diesen Beitrag zu antworten. Und da können wir dann sehr schön messen, sozusagen, wann ist diese Neigung größer oder geringer. Also Polarisierung ist üblicherweise die Spaltung einer Gesellschaft in Gruppen, die sich recht unversöhnlich gegenüberstehen. Das kann eine Spaltung sein, klassischerweise, die sich eher an bestimmten Themen entfacht. Also, dass man sagt, ja, wie stehen die Leute zu irgendwelchen Corona-Maßnahmen oder wie stehen sie zu Maßnahmen, den Klimawandel einzudämmen. Es gibt natürlich sogar Leute, die den Klimawandel per se bestreiten, aber das sind relativ wenige zumindest in Deutschland glücklicherweise. Es gibt manchmal so eine thematische Polarisierung oder früher, was man jetzt in den letzten Jahren verstärkt beobachtet, manchmal reicht die bloße Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, man klassifiziert schon, man erfährt schon von der Person irgendwie, die gilt als rechts oder als links oder sie stammt aus Ostdeutschland oder Westdeutschland oder sie ist alt oder jung oder Stadt oder Land. Das sind so die klassischen Kampflinien jetzt hier zumindest in Deutschland. Und dann reicht eigentlich schon dieses Label, dass man das irgendwie mitbekommt, die Person kommt daher und dann findet man in der Regel relativ blöd, was die Person von sich gibt. Das ist sozusagen eine etwas extremere Form der Polarisierung, die man in den letzten Jahren beobachten kann. Was mir nun aufgefallen ist, nachdem ich mich mit Polarisierung sehr viel drüber gelesen habe, und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen, Polarisierung impliziert natürlich oft auch Streit. Und was ich etwas überraschend finde, zumindest ist meine Wahrnehmung der Literatur, dass zum Thema Streit in der Wissenschaft relativ wenig gestritten wird. Könnte man ja denken, Thema Streit und die fetzen sich wie die Verrückten, aber das ist eigentlich gar nicht so unbedingt der Fall. Es gibt natürlich Punkte, die kontrovers sind, aber es gibt auch ein paar Punkte, bei denen ziemlich viel Einigkeit herrscht. Was mich eigentlich ein bisschen überrascht, erstmal per se, weil das Thema natürlich streitbar ist und weil ich als Wissenschaftler natürlich auch immer interessiert bin, das ist ja ein Job in der Wissenschaft, auch mal so Konsenspositionen immer wieder zu hinterfragen. Und deswegen wollte ich heute in dem Vortrag mal drei aus meiner Sicht solcher Konsenspositionen vorstellen und, wie es sich für einen Wissenschaftler und Wissenschaftlerin gehört, sich die Frage zu stellen, ob das denn wirklich so eine begründete oder eine sehr gute Konsensposition ist oder ob man es vielleicht anders oder differenzierter sehen könnte. Also erstens werde ich darüber reden, über eine Sichtweise, die eigentlich durchgängig in der Literatur zu finden ist, Polarisierung ist schlecht. Das zweite, worüber ich reden werde, ist, was man häufig sagt, Polarisierung kommt irgendwie, ist ein Außeneinfluss, das kommt von außen auf mich zu. Und ich kann eigentlich gar nichts machen gegen. Und das Dritte, worüber weitgehend Einigkeit herrscht, dass man sagt, naja, Polarisierung entsteht, ich habe das jetzt mal Gleichklang genannt, also entsteht vor allen Dingen, wenn man sich mit gleichgesinnten Personen austauscht. Und ich möchte alle diese Punkte zumindest mal aufwerfen und diskutieren. Angefangen mit der Frage, ist Polarisierung tatsächlich immer schlecht? Und die erste Antwort, die man sicherlich geben kann, wäre, ja, da ist was dran. Also der Mensch ist ein sehr ultrasoziales Wesen. Wir sind in aller Regel eigentlich gar nicht überlebensfähig ohne Kooperation mit anderen. Und man kann auch sagen, sowas wie komplexere Gesellschaften hätten gar nicht und entstehen können, wenn es nicht einen gewissen Zusammenhalt in so einer Gesellschaft gibt. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich sagen, wenn es jetzt irgendwie eine Spaltung der Gesellschaft gibt oder sich da Gruppen unversöhnlich gegenüberstehen, dann ist das natürlich schwierig für den Zusammenhalt. Also von daher ist sicherlich eine ganze Menge dran an dieser Argumentation. Polarisierung ist nicht, ist auf jeden Fall häufig schädlich. Die Frage, ist das immer so der Fall oder wie ist es eigentlich überhaupt mit Meinungsverschiedenheiten? Und der Punkt, den ich aufwerfen möchte, eine funktionierende Gesellschaft basiert nicht immer darauf, dass sich alle einig sind. Ganz im Gegenteil würde ich argumentieren. Es gibt bestimmte Szenarien, denken wir, weiß ich, an die Politik, da gibt es eine Regierung und eine Opposition. Denken wir ans Rechtswesen, da gibt es eine Anklage und eine Verteidigung. Nehmen wir die Wissenschaft, wo auch viel, viel gestritten wird. Und man könnte viele andere Beispiele nehmen, wo sozusagen Meinungsverschiedenheiten nicht nur gut geheißen werden, sondern auch institutionalisiert sind, also in festen Rollen sozusagen verankert sind. Das heißt, dass es verschiedene Meinungen gibt, das ist per se vielleicht erstmal gar nicht so schädlich. Man kann natürlich sogar argumentieren, ja, wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben, ist das nicht ein Zeichen von Pluralismus, von Diversität? Also das ist ja etwas, was sich viele Gesellschaften auch auf die Fahnen schreiben. Ja? Moderne und aufgeklärte Gesellschaften, die sollten plural sein und sie sollten divers sein. Ich will jetzt auch Polarisierung nicht irgendwie schönreden, darum geht es mir nicht, sondern mein Punkt ist eher, dass ich es gut fände, wenn in der Wissenschaft, anstatt das in Bausch und Bogen zu verdammen, sozusagen Polarisierung, dass man eher sagt, wo ist vielleicht so ein Kipppunkt, wo vielleicht eine ganz wünschenswerte Pluralismus, ein wünschenswerter Pluralismus umkippt in irgendeine Spaltung, die man nicht haben will. Und da weiß man meiner Meinung nach noch nicht so wahnsinnig viel drüber. Also um das mal zu illustrieren, wahrscheinlich würden sehr viele Leute sagen, ja, wenn es unterschiedliche Meinungen in einer Gesellschaft gibt, kann man akzeptieren. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was für Meinungen und wie sie hinterlegt sind, aber da hat, glaube ich, niemand was dagegen. Vielleicht tauchen die Probleme erst dann auf, wenn nicht mehr alle Meinungen vertreten sind. Häufig befürchtetes Muster, moderate Stimmen bleiben irgendwie aus und es fangen nur noch die Extremisten an, miteinander zu reden. Vielleicht ist das Problem der Polarisierung oder was Pluralismus zu Polarisierung führt. Vielleicht ist selbst das auch noch nicht das Problem. Vielleicht ist das Problem eigentlich erst dann da, wenn die nicht mehr miteinander reden. Und von daher wäre mein Plädoyer zu sagen, wir sollten vielleicht nicht nur immer sagen, Polarisierung per se ist schlecht, sondern eigentlich eher gucken, wo sind diese Kipppunkte, die es möglicherweise gibt. Das fände ich persönlich zumindest interessanter. Gut, das wäre die erste Konsensposition, die man so ein bisschen in Frage stellen kann. Nun zur zweiten. Die Frage, ob Polarisierung immer von außen kommt. Und ja, meine Wahrnehmung der Literatur ist, das ist wie so ein weißer Hai, der irgendwie die arme Strandbevölkerung irgendwie überfällt. Es ist immer etwas, was von außen kommt. Und das ist natürlich auch teilweise sehr gut belegt. Menschen lassen sich durchaus beeinflussen, mehr auch als sie denken in aller Regel. Das kann der Einfluss, die teuflischen Einflüsterungen von irgendwelchen Agitatoren sein, wie Trump oder Putin. Das kann der Einfluss von Massenmedien sein, ob das öffentlich-rechtliche oder alternative Medien sind. Psychologen weisen zum Beispiel gern darauf hin, dass wir unsere Einstellung eigentlich oft davon abhängig machen, welchen Gruppen wir angehören wollen. Und natürlich ist da sehr viel Außeneinfluss dabei. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Der Punkt ist aber für mich, mir kommt bei dem Ganzen etwas zu kurz, nämlich sowas wie eine Selbstbestimmung. Also klar, wir sind oft Spielball sozusagen von äußeren Kräften, aber ich finde, es wäre verkürzt gedacht, den Menschen jegliche Eigenverantwortlichkeit davon abzusprechen. Und tatsächlich gibt es ältere und mittlerweile fast in Vergessenheit geratene psychologische Forschung zur Polarisierung, die tatsächlich auch festgestellt hat, ja, es gibt auch schon individuelle Faktoren, die zur Polarisierung beitragen können. Also beispielsweise bin ich es ja selber, der meine Medienwahl bestimmt. Und Medienwahl kann natürlich einen Einfluss auf Polarisierung haben. Man weiß aus frühen Studien aus den 70ern, dass je mehr Leute über etwas nachdenken, selbstbestimmt nachdenken, umso stärker sind ihre Einstellungen. Auch Nachdenken polarisiert, ja, auch ohne jeden Außeneinfluss. Und dritte Beispiel, wenn man sich äußert in irgendeiner Diskussion und eine Position bezieht, hat das ebenfalls so einen verstärkenden Effekt. Das heißt, da polarisiert man sich möglicherweise selber. Und wenn man immer nur diese Position hat, das kommt von außen, dann nimmt man sich vielleicht auch ein paar Möglichkeiten und Gedanken, wie man vielleicht Polarisierung bekämpfen kann. Denn rein vom Prinzip her, wenn es möglich ist, dass ich mich selbstbestimmt durch meine Medienwahl, durch das, worüber ich nachdenke und durch meine Äußerungen polarisieren kann, dann müsste es doch auch möglich sein, mich durch meine Medienwahl, durch mein Nachdenken und durch meine Äußerungen zu depolarisieren. Und ja, das finde ich, wäre doch ein ganz interessanter Ansatz auch noch für die Forschung. Dritte und letzte Konsensposition. Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass man sagt, das ist Gleichklang, der mich polarisiert. Und das natürlich auch, das ist empirisch sehr gut belegt. Im Großen und Ganzen ist es schon so, dass Menschen danach suchen, eine Bestätigung ihrer eigenen Meinung zu erhalten. Und wahrscheinlich haben Sie alle mal so Begriffe wie Echokammern oder Filterblasen gehört. Also sozusagen Räume, meistens virtuelle Räume, in denen sich Leute wechselseitig bestätigen. Oft auf alternativen Medien, wo dann vielleicht auch eher Fake News die Runde machen und sich dadurch möglicherweise radikalisieren. Das ist auch einigermaßen gut belegt, dass es solche Effekte geben kann. Allerdings zeigt auch neuere Forschung, dass diese Idee von den Echokammern vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Also tatsächlich scheint es so zu sein, dass nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung sich ausschließlich zum Beispiel in alternativen Medien bewegt. Und ich denke, das Bild, weiß ich, von dem Corona-Leugner, der den ganzen von morgens bis abends nur auf Telegram unterwegs ist oder so, das ist ein Zerrbild. Fakt ist vielmehr, dass Leute, die zum Beispiel Fake News konsumieren, durchaus auch die Tagesschau anschauen. Nicht unbedingt, um sich davon überzeugen zu lassen, sondern vielleicht auch eher, um Feindbilder zu pflegen. Und ich denke, damit haben wir auch eigentlich ein weiteres Problem. Das ist nicht unbedingt toll, dass die Tagesschau sehen. Und ich glaube, das Problem besteht darin, dass die Leute, die dieser Gleichklangshypothese in der Wissenschaft anhängen, dass die meiner Meinung nach vielleicht etwas zu blauäugig sind, was Lösungsansätze anbelangt. Weil man liest dann relativ häufig in der Literatur, der beste Weg, um Spaltung zu überwinden, ist einfach, die Leute wieder zusammenzubringen, ja, in einen Dialog treten zu lassen mit verschiedenen Meinungen und dann werden die sich schon irgendwie einigen. Und damit komme ich zum Ausgangspunkt dieses Vortrags zurück. Nicht nur unsere Studien, sondern auch andere Studien haben gezeigt, naja, bei Spiegel liegt das vor, da können die Leute miteinander diskutieren, da treffen verschiedene Meinungen aufeinander und wir haben eher zeigen können, dass das ebenfalls polarisiert. Also ganz so einfach ist es nicht. Es ist eigentlich genau genommen ja fast eine Tragödie oder ein Dilemma. Ja. Klingt jetzt ein bisschen so, dass ich sage, einerseits werden wir extremer durch Bestätigung von Gleichgesinnten. Wir werden noch extremer durch Streit. Ja. Ist denn jetzt die, will ich damit die Botschaft unter Sie bringen, zu sagen, wir werden einfach nur extremer? Es gibt Leute, die das behaupten. Ich gehöre nicht dazu, weil ich denke, es gibt durchaus Möglichkeiten der Depolarisierung. Ich glaube aber, das wäre meine abschließende Folie, dass man dazu zwei Zutaten benötigt. Die erste Zutat ist tatsächlich, dass ich denke, es ist sinnvoll, Leute aus verschiedenen Lagern in einen Dialog zu bringen. Ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist. Der reicht aber alleine nicht aus. Und um zu überlegen, was eine zweite Zutat ist, denke ich, sollte man auf jene Szenarien, auf jene Systeme schauen, in denen Leute kontrovers in einem Austausch sind und trotzdem nicht das große Chaos ausbricht. Und ich habe vorhin Beispiele genannt, Politik, ich habe das Beispiel genannt Rechtswesen, ich habe das Beispiel genannt Wissenschaft. Man kann auch Betriebe hinzunehmen, wo es unterschiedliche Abteilungen oder selbst innerhalb Abteilungen von innerhalb von Teams sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt und trotzdem bricht nicht das Chaos aus. Und woran liegt das? Ich denke, das liegt darin, diese Systeme haben alle gemein, dass es quasi ein Dach gibt, also dass die Leute ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aufgabe haben. Das heißt, man streitet für eine Mission sozusagen, die man verfolgt. Und genau das liegt natürlich in sozialen Medien überhaupt nicht vor. Ja? Die dienen vor allen Dingen dazu, persönlich irgendwie seine Kämpfe auszutragen, seine Gülle abzuladen oder was auch immer. Aber gemeinsame Ziele gibt es da nicht. Und deswegen, das ist mein abschließender Gedanke, den ich einbringen möchte, bevor wir in eine Diskussion treten. Vielleicht haben Sie da ja sogar Ideen zu. Ich glaube, man könnte anfangen oder verstärkt darüber nachdenken, ob man nicht auch im Internet oder in sozialen Medien Formate finden kann, die so eine Art Dach bilden, also so eine Art gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Aufgabe. Und das wäre eine spannende Frage, ob sowas dann tatsächlich, ob diese Vermutungen von mir, ob die begründet wären, dass das tatsächlich dann möglicherweise die zwei geheimnisvollen Zutaten sind, die dann eher zu einer Depolarisierung führen könnten. Genau. Also wenn Sie Ideen haben, diskutieren Sie über alles, was Sie diskutieren wollen. Ich weiß nicht, ob ich auf alles eine Antwort geben kann. Ich gebe mir Mühe. Aber danke erstmal soweit für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen super spannenden Impuls. Und ich habe es vergessen am Anfang zu erwähnen, aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, Sie dürfen natürlich auch Fragen stellen. Dazu gibt es unten rechts, eigentlich müsste man so wie bei der Tagesschau das jetzt so einblenden, in so einem Greenscreen, so ein Fenster, so eine Chat-Funktion, in der unser lieber Karl Ihre Fragen an mich weiterleitet, die ich dann auch hier im Raum stellen kann. Also diskutieren Sie gerne mit. Vielen Dank. Und gibt es schon erste Fragen? Ich habe ganz viele Fragen. Aber ansonsten gebe ich auch gerne euch das Mikro mal im Raum rum. Wenn nicht, dann dürft ihr gerne noch euch kurz zurücklehnen, weil ich habe direkt daran anschließend eine Frage. Ist es so, dass das Aufkommen des Internets, soziale Medien, deiner Meinung nach Polarisierung verstärken? Also beziehungsweise, wie hat sich Polarisierung oder dieses Phänomen in den letzten 50 Jahren entwickelt? Ich glaube, dass ja so Plattformen und Diskussionsforen das schon nochmal stark verändert haben. Auch diese, also in Bezug auf Filterblasen, Echokammern, das sind ja Sachen, die durch die Netzwerkarchitektur, durch die Architektur sozialer Medien ja auch mit beschleunigt wurden, oder?
Ich denke auf jeden Fall, das kann man